Zunächst herzlich willkommen beim Gottesdienst in der Gemeinschaft und ich möchte das auch dem Mike zurufen, der uns wohl auch zuhört, wenn wir Gottesdienst feiern. Er hat mir gesagt, dass es ihm sehr leid tut, dass er nicht predigen kann heute. Er hat es wirklich versucht bis gestern, aber ging einfach nicht, weil ihn die Corona doch so sehr geschwächt hat. Und deshalb einen herzlichen Gruß auch von ihm hier an uns in der Gemeinde und wir hoffen, dass er, dass du bald wieder auf dem Weg der Besserung bist und bald wieder bei uns sein kannst. Fühlte sich so, dass ich heute Zeit habe zum Predigen. Eigentlich wäre ich in Ebermerstadt vorgesehen gewesen, aber was da ein Irrtum gab, kann ich heute hier sein. Deshalb hat Gott das auch so vorgeführt. Es gibt wohl kein anderes geschichtliches Ereignis, das so oft und so vielfältig vorausgesagt wurde, wie dass Gott, der Schöpfer des Universums, Mensch wird in seinem Sohn Jesus Christus. Darum hat übrigens die frühe Kirche zunächst 6 Wochen im Kirchenjahr sich Zeit genommen zur Vorbereitung. Allerdings war es wie die Zeit vor Ostern eine Fastenzeit. Das ist schon ein bisschen was anderes als heute die Zeit des Kommerz und des Konsums des Kitsches. Gut, da kann man sehen, wie man will, aber früher war das ein Anliegen, dass man dieses große Ereignis sich zu feiern, sich ordentlich vorbereitet, alles mitzubedenken, um dann den Geburtstag Jesu wirklich standesgemäß zu feiern. Die unterschiedlichen Bibeltexte darüber zeigen uns immer neue Aspekte, Gesichtspunkte dessen, was es heißt, warum und wieso Gott in diese Welt gekommen ist. An einen der Texte wurde ich erinnert, als wir vorgestern unsere Chorprobe hatten und ich diese Tür hier sah. Und dann am Samstag, ich klärte, ich predige am Sonntag, da dachte ich, dann nimmst du einfach den dazu passenden Text, nämlich Psalm 24. Den möchte ich erst einmal gerne vorlesen. Psalm 24, ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit für den Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das er sucht dein Angesicht, Gott Jakobs. Mach die Tore weit und die Tore in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehren oder auch der König der Herrlichkeit. Ich möchte zum besseren Verständnis ein wenig die Hintergründe kurz aufzeigen, wie dieser Psalm entstanden ist. Mit Gottes Hilfe konnte Israel ganz Jerusalem schließlich unter seine Kontrolle bringen, indem unter David auch die Burgfeste Zion erobert werden konnte. Dieser Psalm handelt jedoch nicht von dieser kriegerischen Eroberung, die war ja schon erfolgt. Es geht um etwas anderes. Wer in 2. Samuel 6 das nachliest, der sieht, dass die Israeliten in einer feierlichen Prozession die sogenannte Bundeslade auf das Gebirge Judäa geführt haben. In dieser Bundeslade, das war eine mit Gold beschlagene hölzerne Kiste, wurden besonders die 10 Gebote aufbewahrt. Diese 10 Gebote, mit denen Gott am Sinai sein Volk sich offenbart hat. Gott hat am Sinai mit Israel den Bund gemacht und es sozusagen auf seine Gebote vereidigt. Deshalb heißt diese Lade, dieser Kasten auch die Lade des Bundes. In ihrem bisherigen Zeltheiligtum, das Israel durch die Wüste begleitet hatte, verkörperte sie den Thron Gottes, den Thron des Allmächtigen, des Allerheiligsten, und das war der Ort seiner heiligen Gegenwart. Nun wurde sie aus dem Haus oder ihres genommen, wo sie bisher aufbewahrt wurde, einige Zeit, und wurde jetzt in einer feierlichen Prozession unter dem Jubel der Israeliten, unter Fest, unter Tanzen, unter Gesang, unter dem Klang der Schufahorns und Opferungen, wurde er jetzt auf das jüdische Gebirge an die Tore Jerusalems gebracht. Denn Gott hatte die Burg Zion als seine Residenz erwählt. Advent heißt Ankunft. In diesem Psalm kommt Gott an in seiner Stadt Jerusalem. Schon früh wurde dieser Psalm darum auch auf Weihnachten hin verstanden, auf die Ankunft Jesu Christi in dieser Welt. Als Mensch, in Jesus Christus, als seinem Sohn, ist er zu uns Menschen gekommen. Es erfüllt sich in Jesus, wie wir noch sehen werden, was in diesem Psalm hier besungen wird. Erstens, Advent heißt, der König der ganzen Erde kommt zu uns. Das haben wir auch im Lobpreis eben besungen, den der alles erfüllt, das ganze All. Der König der Erde kommt zu uns. Die Burg Zion war ein Felsvorsprung. Es war der höchste Punkt des ganzen jüdischen Gebirges. Ich kann mir vorstellen, dass David auch dort zu diesem Psalm inspiriert wurde, dass er von dort oben über die Weite des Landes schaute und diesen überwältigenden Eindruck genossen hat, den zu denken gab. Diesen Ort hat Gott als seinen Thronsitz erwählt. Staunend und erbetend mag ihm aufgegangen sein, wie groß und majestätisch Gott ist, der Schöpfer, der alles wunderbar gemacht und ausgestattet hat. Und der deshalb, wo David deshalb darauf kommt zu sagen, dass ihm das alles letztlich doch gehört. Gott ist der Eigentümer der ganzen Welt. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, gehört Gott. Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist, ist also der rechtmäßige Besitzer dieser Erde. Wir haben als Menschen das weitgehend vergessen und führen uns selbst in dieser Welt auf, als wären wir ihre Herren und könnten wir bestimmen aus uns heraus, was nötig ist, dass wir rücksichtslos ausbeuten, was die Erde erfüllt, auch ihre Schätze, und dadurch unseren Schöpfer missachten. Und wenn wir das tun, beherrschen unheilige Kräfte, herrschen Selbstsucht und Habsucht und Habgier das Leben der Menschen auf dieser Erde. Das Bild der Zerstörung, des Hasses, das diese Erde abgibt, dies spiegelt nichts anderes wider als den Zustand in den Herzen der Menschen. Warum behandeln wir einander oft so genauso lieblos und rücksichtslos? Weil wir vergessen, dass die Erde dem Herrn gehört und auch alle Bewohner von ihm herkommen. Wir behandeln unsere Mitmenschen eben nicht als solche, die auch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Mit Achtung, mit Wertschätzung und Liebe. Das haben wir weitgehend vergessen auf dieser Erde. Damit liegen die wesentlichen Ursachen für all das, was diese Erde zerreißt, an Ungerechtigkeit, an Krieg und Unrecht, an Zerstörung. So liegen die Ursachen dafür klar auf der Hand. Sie haben ihre Ursache hier in uns selbst, im Herzen. Schon David wurde bewusst, welch eine Kluft besteht zwischen diesem hohen Gott, diesem heiligen Gott, der thront, und uns Menschen und schuldigen Menschen hier auf der Erde. Darum folgt vielleicht überraschend diese Frage im Vers 3. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf überhaupt an dieser heiligen Stätte stehen, diese Wohnung des heiligen Gottes betreten? Ihm war bewusst, welche Kluft zwischen ihm und uns auf der Erde besteht. Und er nennt Eigenschaften, die ein Mensch braucht, um Gott unter die Augen kommen zu dürfen. Jeder, der kein Unrecht tut, der unschuldige Hände hat, also Menschen, die kein Unrecht mit ihrem Leben getan haben, die ein reines Herz haben, deren Motive völlig rein sind, frei von Neid und Eifersucht und Habgier. Jeder, der keine fremden Götter anbetet, also dessen Herz ganz und ungeteilt Gott gehört, der keinen falschen Eid schwört, der also nicht mit Lug und Trug umgeht, damit Vertrauen zerstört und Unheil anrichtet. Ja, wer kann dann diesem Gott begegnen? Wer kann da sein, wo er, dieser heilige Gott, ist? Die Antwort heißt eigentlich, kein Mensch kann das. Niemand ist von sich aus imstande, dort zu sein, wo Gott ist. Kein Mensch kann das. Es ist bemerkenswert, dass das Gesetz, das doch in der Bundeslade transportiert wurde nach Jerusalem, dass das Gesetz nicht in der Lage war, Menschen dazu zu bringen, Gott wohlgefällig zu leben. Weil wir Menschen dafür nicht geeignet waren, weil es in uns, in unserem Herzen, einen Widerstand dagegen gibt. Darum konnten wir dort nicht uns aufhalten. Was sind das für Menschen, die Gott recht sind, die Gott und ihre Mitmenschen lieben und ehren, die aufrichtig reden und handeln, die glaubwürdig sind, in denen Reden und Handeln übereinstimmen? Was sind das für Menschen? Da steht, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Menschen, die Gott in Ehrfurcht halten, handeln eben auch verantwortungsbewusst mit ihren Mitmenschen und mit den Gaben der Schöpfung. Das gehört beides sehr eng zusammen. Und da erinnere ich mich an das Lied, das der Chor vorhin ja gesungen hat, mit dem Kehrvers, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Frieden ein. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, wird der Frieden auf Erden sein. Dies Ehre soll Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das ist ein ganz unauflösiger Zusammenhang, der nicht aufgelöst werden kann. Und das zeigt uns auch dieser Text, das zeigt uns auch das Leben in dieser Welt. Um uns einen neuen Weg zu zeigen, wie wir zu Gott kommen können, wie wir durch die Tür zu Gott wirklich gelangen können, ohne dass sie uns versperrt ist, ohne dass wir nicht dafür geeignet sind, dem lebendigen Gott zu begegnen, durch unsere Art, durch unsere Sünde und Schuld, hat Gott den Weg gewiesen, denn darum ist er Mensch geworden. Genau darum ist er als Mensch in diese Welt gekommen. Er, dem die Erde und die Menschen gehören, wurde ein Teil davon, ein Teil von ihr. Um aufzuräumen mit den Missständen, die sich in seinem eigenen Haus ereignet haben und Platz genommen haben, die so unwohnlich gemacht haben, diese Kriege, diese Zerrissenheit, dieser Hass, diese Zerstörung. Und Jesus hat als Mensch genauso gelebt, wie es David hier beschreibt. Auf ihn, auf Jesus allein trifft es zu. Unschuldige Hände, reines Herz, nicht auf Lüge betrachtet, nicht auf Lüge aus. Diesen Eigenschaften, die Jesus allein in dieser Vollkommenheit gehabt hat. Und darum hat Gott ihn in seinem Bild geschaffen. Es heißt, Jesus Christus ist nach dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes geschaffen worden. So wie Gott eigentlich unser Leben sich gedacht hatte. In Jesus kommt als Mensch zur Welt, um uns das genau zu zeigen in seinem Leben. Und er hat sein Leben als Mensch danach geführt. Vollkommen in Liebe und Hingabe. Und deswegen konnte er auch sein Leben, sein vollkommenes Leben Gott zum Opfer bringen, stellvertretend für uns. Unsere Schuld von uns nehmen, damit wir wieder in der Lage sind, überhaupt in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Ihm unter die Augen zu kommen. Gott hat die Tür von sich aus geöffnet, durch die wir wieder zu Gott kommen können. Denn Jesus hat selber gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird aus- und eingehen und wird Weide finden. Dadurch hat er eine neue Beziehung mit Gott möglich gemacht, dadurch, dass er in diese Welt gekommen ist, für uns gestorben ist. Darum kann er uns von all dem freimachen, was uns und andere zerstört, um in sein Bild uns umzuwandeln, umzugestalten. Ihr Lieben, Gottes neue Welt fängt mit Menschen an, die sich durch Jesus Christus retten lassen und die durch Jesus Christus sich entwickeln zur Persönlichkeit mit einem integeren, aufrichtigen, gottesfürchtigen, liebevollen Charakter. Damit beginnt die Welt, die neue Welt Gottes. Und darum fängt auch sinnbildlicherweise das Kirchenjahr vor dem weltlichen Jahr an. Ein Monat früher. Schon beginnt das in uns, da wo wir diesen Jesus aufnehmen, wo wir von ihm umgestaltet werden, das, was einmal die Welt regieren wird. Das wird uns der weitere Verlauf des Psalms auch deutlich zeigen. Jesus, ist Jesus auch der König deines Herzens? Das ist die Frage, die sich mir stellt und uns. Als die Bundeslade damals mit dem Volk zu den Toren Jerusalems kam, da haben die Türhüter auf der Mauer Auskunft verlangt, wer denn da kommt, wer der Einlass begehrt. Und der Festzug gibt die Antwort. Wer ist der König der Erde? Darauf wird gesagt, er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig zum Streit. Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass dieser König einziehe. Wir die Frage von innen, wer ist dieser König der Ehren? Und die Antwort, es ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehre. So ist es also ein Wechselgesang hin und her von innen, in der Mauer, von außen, vor dem Stadttor, bevor es sich schließlich geöffnet hat. Wer steht jetzt also vor den Toren Jerusalems? Der Schöpfer aller Dinge. Wer steht vor den Toren Jerusalems? Der König aller Könige, der König der Herrlichkeit, dessen Wesen und Tun vom Glanz höchster Erhabenheit und königlicher Würde spricht. Es ist der Herr, der starke, der siegreiche Feldherr, der sich auch in Israel stärker als seine Feinde erwiesen hat, wie schon bei der Befreiung aus Ägypten. Dieser Gott steht jetzt sinnbildlich in der Stiftshütte, sinnbildlich in der Bundeslade vor den Toren Jerusalems und begehrt Einlass in seine Stadt. Wie kommt dieser König damals? Er bittet um Einlass. Er drängt sich nicht auf, er zwingt sich nicht den Zugang. Er wendet keine Gewalt an, um da durchzubrechen, auch für den Thron Jerusalems nicht. Dazu sagen, es gehört sowieso mir. Er bittet um Einlass. Und die Antwort? Interessanterweise steht da wörtlich, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch, ihr alten Portale. Das heißt, wenn also ein Feldherr kam, um jetzt in eine Stadt aufgenommen zu werden, dann haben die Bewohner, um ihm zu sagen, du bist willkommen, die Stadttore ausgehängt und die Steine gelockert. Und damit war eine Stadt ja praktisch schutzlos und wehrlos. Und genauso ist das ein Bild dafür, dass dann dieser Herrscher, der kam und der Feldherr, wusste, ich bin hier willkommen und ich kann dir durch eine offene Tür gehen. Genauso erwartet das auch Gott damals vor den Toren Jerusalems, dass sie freiwillig geöffnet werden. Der König aller Könige ist damals nicht mit Gewalt eingedrungen. Er will willkommen geheißen werden. Das macht für mich einen guten Teil Geheimnis und Wunder von Advent und Weihnachten aus, dass Gott an seinem Sohn als Mensch kommt, aus diesem Grunde. So kommt er zur Welt und wirbt um unser Vertrauen, bricht nicht einfach ein. Er sucht Einlass in dieser Welt, der Besitzer der Erde und der mächtige König. Johannes sollte schreiben, er kam in sein Eigentum. Alles gehörte ja ihm. Wird er Einlass finden? Hat er Einlass gefunden? Wie damals an den Toren Zions? Allzu oft hat er dabei eine Enttäuschung erlitten. Denn Johannes fort, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihm doch gehörten, die für ihn geschaffen waren, die er liebte, zu denen er kommen wollte, gerade die haben ihm den Zugang verweigert. Weitgehend damals in Israel. Und allzu oft auch unter Menschen heute. An welches schier unwiederüberwindliche Hindernis stößt er dabei? Auf unser Herz. Darauf zielt seine Liebe, darauf zielt sein Tun. Hier liegt die Festung, die einzunehmen ist, unser Herz. Denn diese Festung Herz lässt sich nicht mit Gewalt nehmen. Das wissen alle, die in Freundschaft und Liebe mit deinem Partner leben. Du kannst nicht erzwingen, dass das Mädchen, das du magst, oder die Jungen, die du magst, sein Herz für dich öffnet. Das musst du selber tun, muss von innen herauskommen, aus Liebe muss es kommen. Diese Festung Herz lässt sich nicht mit Gewalt nehmen, sondern nur, wenn es von innen geöffnet wird. Wenn wir unser Herz aus freien Stücken, aus Liebe öffnen, dem, der in dieser liebevollen Weise anklopft bei uns, statt einfach einzudringen. Die Festung Herz. Ich glaube, es gibt keine Festung, die schwerer einzunehmen ist als das menschliche Herz. Denn wir sind weite misstrauische Wesen, ich ganz besonders, die nicht zu schnell jemandem Einblick gewähren und zeigen, wie es wirklich um einen steht. Die nicht einfach jemand zu seinem inneren Zutritt, zu seinem Inneren gewähren. Nein, das halten wir eher bedeckt, das tun wir lieber nicht, das halten wir lieber dicht. Der Berg Zion kann es uns veranschaulichen. Israel war schon 400 Jahre im Land Kanaan, hatte die meisten Völker besiegt, aber diese Bergfestung Zion konnten sie nicht einnehmen, sondern die Jebusiter haben dort bis zu der Zeit gehalten, bis David kam. Ein Bild für unser Herz, wo der Herr oft lange braucht, bis er uns überzeugt hat, ihm zu vertrauen und ihn einzulassen. Das kenne ich nur gut auch aus meinem Leben. Das Herz ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Es bestimmt das, was unser Leben lenkt, denn wer unser Herz immer im Herzen das Sagen hat, der bestimmt unser ganzes Leben und steuert uns. Ein Menschenherz kann nur mit einem Mittel eingenommen werden, das ist die Liebe. Und genau diesen Weg hat der allmächtige Gott beschritten. Die Frage, wer ist dieser mächtige König, wird er mit den Worten beantwortet, es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held, der siegreiche König. Die Frage ist nur, wie wendet er seine Macht an? Paulus hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wollte seine Macht nicht gegen uns einsetzen, sondern für uns. Darum hat dieser siegreiche König darauf verzichtet, Gewalt und Zwang anzuwenden, um uns auf seine Seite zu bringen, um uns für sich zu gewinnen. Das ist eine Art von Sublimierung, könnte man das nennen. Sublimation ist die Verwandlung einer Energieform in eine andere, nützlich aufbauende. So eine Art Sublimation könnte man das nennen, dass der allmächtige Gott in Jesus so als Mensch in Liebe zu uns gekommen ist, um seine Macht für uns einzusetzen. Schon vor 2000 Jahren ist Gott auf der Erde angekommen, hat sich klein gemacht, dass er unser Herz einnehmen kann, ist Mensch geworden, um unser Herz zu gewinnen. Hat er dein Herz auch schon gewonnen? Ist er in deinem Herzen auch schon angekommen? Sollte er, dem alle Schätze der Erde gehören, nicht genau das mitbringen, was du brauchst? Dir den Reichtum schenken, den wir nicht mit Geld kaufen können, auch nicht zum Weihnachtsfest? Das ist seine Zuwendung aus freien Stücken. Seine Liebe, die uns um unser Selbstwillen liebt, die uns liebt, weil wir immer noch Gott, von Gott Geschaffene sind, wir eigentlich immer noch Gott gehören. Denn alles gehört Gott, sagt dieser Psalm. Adventszeit ist darum auch eine Zeit der Besinnung darauf, was du in deinem Leben vielleicht ausräumen musst, was da nicht hingehört, was den Raum dieses Königs schmälert in deinem Leben zu wirken. Das kann nur der Herr selbst dir zeigen. Frage ihn. Laden wir doch ihn neu ein, in unserem Leben das Sagen zu bekommen. Dann kann er unser Leben prägen, kann er unseren Charakter formen, unser Wesen verwandeln, so wie es David als Ziel hier angedeutet hat. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus nämlich einen neuen Bund gestiftet. Einen neuen Bund in Jesus Christus. Wir werden das Abendmahl feiern, wo wir diesen neuen Bund feiern, wo uns das überfreuen. Diesen neuen Bund in Jesus Christus dürfen wir feiern. Wenn er wirklich unser Herz eingenommen hat, dann sind wir doch von ihm so eingenommen, dass seine Herzensanliegen auch zu den unseren werden. Wenn er wirklich unser Herz eingenommen hat, sind wir von ihm so eingenommen, dass seine Herzensanliegen auch unsere Herzensanliegen werden. Und seht, das ist das Neue. Nicht ein Gesetz aus Stein gegen das harte Gesetz unseres Herzens, wo es kracht, sondern Gottes Gesetz, Gottes Gebote in unsere Herzen geschrieben, die empfänglich und weich sind für Gottes Liebe, Gottes Willen. Das ist der neue Bund in Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Dazu lädt er uns auch heute ein. Denn diese Welt braucht Menschen, die so von Jesus geprägt sind, die auch in seinem Sinne andere prägen und beeinflussen können, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Arbeitsplatz, wo wir so viel mehr Menschen zusammen sind. Und dies vermag nichts als die Macht seiner Liebe in uns, nichts anderes. Und ich glaube, er will noch bei vielen Menschen Einzug halten, auch in dieser Zeit und dieser Welt. Und möchte, dass es noch viele andere Menschen auch Advent und Weihnachten wird. Und wir dürfen ein Stück dazu beitragen, indem wir Menschen, dass es Advent sind. Menschen, die sich von diesem Jesus, seiner Liebe und Zuneigung, seiner Wahrhaftigkeit und seiner Gnade leiten und prägen lassen. Von innen her. Dadurch zeigt sich, dass wirklich Advent ist, dass er so in uns wirken kann, dass wir ihm den Raum geben, in und durch uns zu tun, was wir aus unserer Kraft nicht können, sondern nur er durch seinen Geist durch uns tun kann. So weist mich dieser Psalm hin auf Jesus und auf das Neue, was mit ihm in dieser Welt angebrochen ist. Und wir wollen gleich miteinander deshalb auch das Mahl feiern, weil es der Anfang ist, von dem, dass Gott alles neu macht, was angefangen hat an Advent und sich fortführen wird bis seine Herrschaft, Herrschaft des Friedefürsten, die Welt regiert. Was wir, wie wir zurzeit sehen, besonders deutlich sehen, so dringend nötig ist, dass dieser Friedefürst Jesus einkehrt und dass wir seine Boten und Zeugen sind, unsere Umwelt, das weiterzuleben, was er uns beschenkt. Das ist es, worauf es ankommt. Dann sind wir Menschen des Advent, Menschen, die weihnachtlich leben, die ein Licht sind und Hoffnung sind für diese Welt. Amen. Ihr Lieben, lasst uns sein Wort noch einmal in uns nehmen, auf uns wirken lassen, nachwirken lassen, um in einer Gebetsstille dem Herrn die Antwort zu geben, die er uns aufs Herz legt.